Warum meistern wir Christen das Leben nicht, wo wir doch den Meister des Lebens als Herrn haben? Müsste unser Leben nicht in allen Bezügen gelingen und glatt laufen? Unsere Beziehungen ohne Risse, die Kindererziehung 100% erfolgreich, die Dinge, die wir uns in der Arbeit vornehmen, damit fertig werden und abhaken können. Aber irgendwie kämpfen wir doch mit Versagen, mit Müdigkeit, mit zu kurz kommen, mit Not, mit Zerbruch. Müsste das Leben eines Gesegneten nicht ganz anders verlaufen? So viel Unnötiges müsste doch gar nicht sein. Jesus könnte das doch einfach gar nicht zulassen. Wo klemmt es denn beim Segensfluss? Lebe ich ein falsches Christsein? Kann mich Gott vielleicht gar nicht so segnen? Was ist es denn? Wir alle haben die Sehnsucht nach einem gelingenden Leben. Dass es gut läuft, dass wir erfolgreich sind, dass die Dinge, die wir anpacken wollen, klappen, dass die Beziehungen in Ordnung sind. Und ich möchte heute über Segen reden. Und zuerst mal, Segen ist keine Garantie für gelingendes Leben. Segen ist keine Garantie, dass es glatt läuft. Das Gute, was uns geschieht, kann sogar alles andere sein als Segen. Gutes, was passiert, ein Lottogewinn, kann was Schlechtes hervorbringen. Aber andersrum genauso, Schlechtes, was geschieht, kann uns zum Segen werden. Deswegen, Segen ist erstmal keine Garantie für gelingendes Leben. Weil auch da, wo das Leben nicht gelingt, kann ich als Gesegneter hervorstehen. Aber Segen ist was anderes. Segen ist die Garantie, ans Ziel zu kommen. Das ist Segen. Und die Segenslinie im Alten Testament, also so der Stammbaum von Jesus, der war auch alles andere als gelingendes Leben. Der ist durchwachsen, dieser Stammbaum, von Leben, das nicht gelungen ist. Da war ein nachhelfender Abraham, der gedacht hat, okay, da muss man ein bisschen noch wen dazu holen, damit es hier läuft mit den Kindern. Da ist ein listiger Jakob, da ist ein ehebrecherischer David, da ist eine verwitwete Ausländerin, Ruth, eine Hure Rahab, also alles andere als gelingendes Leben und trotzdem gesegnete Menschen, weil Gott mit ihnen an sein Ziel kommt. Und auch mit dir kommt Gott an sein Ziel. Gesegnet ist derjenige, der ans Ziel kommt. Kennt ihr den Amazonasfluss? Der ist in Brasilien. Und wenn man den aufmalen müsste, dann würde man einfach so einen Strich zeichnen. Ganz, 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 ganz viele Kurven. Wäre der Amazonas gerade, so wie die Edge bei uns zum Teil gerade gemacht worden ist, dann würde das Wasser einfach durchsausen und das Land rundherum würde nicht fruchtbar sein. Aber weil der Amazonas hin und her geht, keine geraden Linien hat, ist das Land fruchtbar. Und auch in unserem Leben schreibt Gott nicht immer gerade Linien. Aber er kommt ans Ziel. Wenn er mittendrin sein darf, dann ist es ein Leben, das gesegnet sein darf. Und mein Anliegen heute für die Predigt ist es, dass es uns erinnert, dass es uns ermutigt, dass es uns nochmal anspornt, uns einlädt, ans Ziel zu kommen. Uns pusht, ans Ziel zu kommen, uns erinnert, wie wir ans Ziel kommen. Wir haben alle vielleicht mit verschiedenen Sachen zu kämpfen, immer wieder mal. Mit schlechter Gesundheit, mit Verlust von unterschiedlichen Dingen, Streit, schlechte Entscheidungen und deren Folgen. Und das schmerzt und bremst uns manchmal auch so im Christsein. Und heute soll es darum gehen, eine Erinnerung, was uns ans Ziel bringt. Aber vielleicht sind auch manche von uns hier, die sagen würden, ey, es läuft gut. Ich bin gut unterwegs, vielleicht sogar nur punktuell mit Jesus. Das Leben läuft glatt. Dann ist dieser Text womöglich eine neue Einladung für dich. Zu sagen, ey, so wie gut es auch laufen mag, ich komme so nicht ans Ziel, an das ewige Ziel. Und ich habe euch wieder ein Geschenk mitgebracht. Das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, war das auch schon dabei. Und ein Geschenk, das kann man geschenkt bekommen und dann im Wohnzimmer irgendwo im Eck stehen lassen. Man hat nichts davon. Man kann Jesus stehen lassen, das Leben geht gut und man lässt das Geschenk einfach links liegen. Ich hätte es ja für den Fall der Fälle irgendwo parat, aber ich lasse ihn links liegen. Oder ich bin zwar mit Jesus unterwegs, aber ich vergesse, was ich eigentlich in ihm habe. Und heute soll es darum gehen, diese Geschenke wieder neu auszupacken. Beim letzten Mal war das Thema Ermutigung und es ging um David und Jonathan, wie der Jonathan den David ermutigt hat, wie er ihn gestärkt hat im Vertrauen auf Gott. Und eines dieser Möglichkeiten, wie wir uns trainieren können, andere zu stärken, aber auch selbst ermutigt zu werden, ist, diese Geschenke hier auszupacken. Und ich habe das letzte Mal ein paar schon kurz ausgepackt und ich möchte anschließen und nochmal ein bisschen mehr auspacken, was wir da drin haben. Letztes Mal war es leer, heute ist was drin und ihr werdet entdecken, was. Und wir gehen heute in Epheser 1. Epheser 1, die Verse 3 bis 14, da werden wir unterwegs sein. Und da geht es darum, ey, wir sind reich beschenkt in Jesus. Jesus ist ein gewaltiges Geschenk. Und im Vers 3, da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist die Elberfelder Übersetzung, die ich vorlese. Wir sind in Jesus in allen geistlichen Segen gesegnet. Also geistlicher Segen nicht erstmal fleischlich, körperlich, weltlich, sondern himmlischer Segen. Also im Himmel befindlich, von Gott gewirkt. Es hat Bedeutung für den Himmel, aber Bedeutung auch für jetzt, aber mit himmlischem Ausmaß. Und diese Liste, die dann folgt, die wollen wir uns anschauen, die Liste, was dieses Geschenk eigentlich ist. Weil welche Geschenke da drin sind, was wir in Jesus eingepackt bekommen. Und das erste Geschenk ist Auserwählung. Auserwählung. Im Vers 4 heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Diese Auserwählung, die hat stattgefunden, wann? Vor Grundlegung der Welt. Das heißt, das impliziert ohne unser Zutun. Also damals, wo Gott die Welt gemacht hat, da konnten wir noch nicht mitreden und mitwirken. Und damals schon hat er uns auserwählt. Und er hat uns auserwählt in ihm, also in Jesus. Dieser Jesus, der war ganz am Start dabei. Der war wesentlich involviert und verantwortlich. Und dieser Jesus, der macht keine halben Sachen. Das, was er da mitverantwortlich schon ausgewählt hat, macht er Realität. Er hat die Auserwählung Realität werden lassen, indem er am Kreuz für uns gestorben ist und diese Auserwählung Wirklichkeit werden darf. Diese Auserwählung hat zum Ziel, heilig und tadellos zu sein. Also heilig, dass wir Jesu Gerechtigkeit bekommen. Das ist dieser geniale Tausch am Kreuz. Ich gebe meine Unheiligkeit ab und bekomme Jesu Heiligkeit. Dass wir tadellos und makellos werden. Also ohne Macken, ohne schlechte Angewohnheiten, ohne Schuld. Und das gilt uns jetzt schon. Es ist jetzt schon Realität und gleichzeitig doch noch nicht ganz. Es gilt jetzt schon in dem Sinne, dass wenn Gott uns ansieht, er uns als makellos und heilig sieht, wenn wir in Jesus stehen. Und gleichzeitig erleben wir, dass wir noch gar nicht dort sind, wo wir hinwollen. Und manchmal, ich weiß nicht, wenn man krank ist und eine schwere OP hat, dann ist die Fortschritte, die man macht, die sind manchmal richtig zäh. Man kommt nicht voran. Man möchte so gern schneller vorankommen. Und in so einer ähnlichen Zwischenzeit sind wir noch. Wir sind einerseits schon heilig und andererseits sind wir noch voller Macken und die Besserung geschieht so langsam und mühsam. Aber diese Auserwählung ist ein Trost. Es ist ein Trost, dass wir einmal komplett makellos werden von einem Schlag auf den anderen. Jetzt langsam und dann plötzlich, weil wir dann vor ihm sein werden, vor Gott sein werden in der Ewigkeit, im Himmel. Aber er hat uns heilig, also auserwählt, damit wir vor ihm sein können. Also da heißt nicht nur, dass wir eine kurze Audienz beim König haben können. Also er hat uns nicht ausgewählt, ey, für einen Kurzbesuch beim König, ey Benny, du darfst mal die Königin von England besuchen für 5 Minuten und dann wieder weg. Sondern wir sind auserwählt, bei ihm zu bleiben, bei ihm seiend. Also nicht weggehen zu müssen, sondern ständig bei ihm sein zu können. Und das in Liebe. Also einerseits, dass wir ihn aktiv lieben dürfen dort, aber in diesem vor ihm sein, bei ihm sein, dass wir erleben dürfen, wie vorrangig Gott uns seine Liebe zuteilen lässt. Ich habe das Ganze in einem Geschenk veranschaulicht. Und zwar in Schuhen, und nicht irgendwelche Schuhe, in Fußballschuhen. Jeder Fußballer hat solche Schuhe. Und die guten Fußballer haben Schuhe auf sich selbst angepasst, auf die eigene Passform vom Schuh, vom Fuß. Und jedes Kind möchte dann die gleichen Schuhe wie der Fußballer. Aber stellt euch mal vor, wer nicht so vertraut ist mit Fußball, ich versuche es einfach zu erklären. Und man kommt damit. Stell euch mal vor, der Verein Real Madrid, ist ein recht bekannter Verein in Spanien, der möchte Lionel Messi, das ist einer der weltbesten Fußballer, verpflichten. Der ist beim Erzrivalen. Und sie würden eine neue Rekordsumme überweisen. Also was bisher so ein Rekord war, waren so 300 Millionen Euro. Man denkt schon, die spinnen die Fußballvereine. Aber sie wären bereit, 500 Millionen für Lionel Messi zu zahlen, dass er zu ihnen kommt. Und der Manager von Real Madrid, der hat irgendwie eine Sondergabe. Der hat plötzlich einen kleinen Moment, wo er in die Zukunft blicken darf und sieht, dass der Lionel Messi sich in 4 Wochen so schwer verletzen wird, dass er ja mindestens 3 Jahre kein Fußball mehr spielen kann. Aber der sagt, ey, was soll's? Ich kaufe ihn trotzdem. Den Lionel Messi, den holen wir uns und setzen ihn unter Vertrag. Irgendwie dumm. Und so ähnlich war es, als Gott uns auserwählt hat. Als Jesus uns auserwählt hat. Ganz am Anfang, am Beginn der Schöpfung, hat Jesus uns auserwählt. Und nicht irgendwie so auserwählt, okay, ich wähle ihn. Manche Fußballvereine machen das so, die verpflichten Kinder in der Hoffnung, dass sie später dann Superstars sind und schon bald einen Vertrag haben. In der Hoffnung, dass es sein könnte. Nicht so hat uns Jesus auserwählt. Er wusste genau, dass wir verletzt sein werden. Dass wir es nicht auf die Reihe bekommen werden. Und trotzdem hat er uns auserwählt und eine irrsinnige Ablösesumme bezahlt, um uns zu haben. Obwohl wir eigentlich nicht wirklich viel leisten können. Obwohl unsere Besserung langsam vorangeht, unser Krankenbett wir langsam erst verlassen, hat er uns auserwählt. Er hat gesagt, ich will dich in meiner Gegenwart haben und dich lieben. Ein cooles Geschenk. Also ist die erste Sache, die wir geschenkt bekommen in Jesus. Die zweite Sache ist Sohnschaft oder Kindschaft. Im Vers 5 heißt es, und er hat uns vorherbestimmt hat und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also er hat uns vorherbestimmt, auch schon länger her, uns ausgesucht, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Aber Jesus hat es ermöglicht. Also Jesus hat ermöglicht, dass er unser großer Bruder sein kann. Jesus hat es ermöglicht, dass Gott uns adoptieren kann. Und es ist nicht irgendwie willkürlich geschehen, dass er irgendwie, ja, keine Ahnung, eine Dartscheibe aufgehangen hat und da verschiedene Bilder hingehangen hat und dann einen Dartpfeil mit seinen schlechten Künsten geworfen hat und dann plötzlich irgendwen erwischt hat, sondern er hat gesagt, ey, den will ich, den Samuel, den will ich, die Irmgard, die möchte ich adoptieren. Und zur Zeit, wo der Paulus gelebt hat, der Paulus hat auch römische Staatsbürgerschaft gehabt quasi, da gab es auch Adoption. Und wenn jemand adoptiert worden ist, dann hat es vor allem 5 Merkmale gehabt. Das eine Merkmal war, die Person kommt aus ihrer alten Sphäre komplett heraus in eine neue Sphäre. Das heißt, alles, was davor war, ist egal. Alle Schulden, alle Verpflichtungen, alles ist egal. Das, was vorher war, ist Vergangenheit. Jetzt kommt man in was Neues hinein. Genau, und die zweite Sache ist eben auch, dass alle Schulden und Verpflichtungen annulliert sind. Man ist frei von allen Ansprüchen. Wenn man da irgendwo einen Vertrag hatte, dann ist man frei davon. Man ist was ganz Neues hineingekommen. So ein Neustart, neue Möglichkeiten. Alles zurückgesetzt in was Neues. Die dritte Sache ist, aller Besitz, materiell und intellektuell, geht in den Besitz der neuen Familie über. Das heißt, man ist automatisch Teil von einer neuen Familie und hat auch Verantwortung für die. Das vierte, was bei dem Adoptivrecht bei den Römern war, ist, dass der Adoptivvater das Recht hat, die Kinder zu erziehen und zu züchtigen. Das fünfte war dann aber auch, dass das Adoptivkind alles übernommen hat. Wie ein eigenes Kind, war sogar noch mehr eigentlich wie ein eigenes Kind. Es hat den Nachnamen bekommen. Es hat Garantie für Unterhalt bekommen, für Schutz, sogar ein Erbe und noch vieles mehr. Gott hat dich adoptiert und es bedeutet auch, dass er täglich für dich dein Vater sein möchte. Es ist derjenige, der dich täglich ernährt, der dich täglich weiterbringen möchte, der dich täglich begleitet. Der dir neue Identität gibt, der dir Sicherheit gibt. Und ich habe das veranschaulicht, ein bisschen anders, als man vielleicht denken könnte. So ein Reisepass wäre gut gewesen, aber ich habe gesehen, da steht gar nicht der Name des Vaters drin, das wusste ich gar nicht. Aber ich habe was anderes mitgenommen, und zwar eine Schraube und eine Mutter. Ist noch nicht passend, aber wir hatten gerade die letzte Woche Metallbautage, also mit Alexander Helmich in der Turns, wo wir mit Metallteilen was zusammengebaut haben. Und manchmal weiß man schon und sieht man, okay, die Schraube, die ist viel zu kurz für das, was ich zusammenschrauben will. Und ich würde sie mir gar nicht aussuchen. Ich würde eine andere nehmen. Aber man kann es trotzdem machen, man kann die irgendwie verlängern und mühsam sie trotzdem verwenden. Aber ich habe diese Schraube jetzt nicht genommen, weil Gott uns, wer auserwählt, hatten wir schon, sondern Sohnschaft. Ich habe die Schraube genommen als ein Bild und das möchte ich euch hineinnehmen, weil ihr wart ja nicht dabei bei den Metallbautagen. Es war genial cool, was die Kinder gebaut haben, aber es war auch enorm anstrengend. Also da waren Kinder dabei, wo man denkt, wo ist da die Erziehung geblieben? Wo sind da die Manieren geblieben, die Metallteile nehmen und dem anderen über den Kopf hauen wollen, wo man schier, wie die Elvis sagt, auch das Herz mal kurz stehen bleibt. Und wo man ein Stück weit wieder froh ist nach einem halben Tag, dass man die Kinder wieder abgeben kann. Und wir sind auch so Kinder, wo man sagen würde, ey, die wird man am liebsten mal wieder abgeben. Aber Gott sagt nicht, ey, ich mache mit euch Sommerferienbetreuung, mal kurz eine Woche und dann lasse ich euch wieder. Sondern Gott sagt, ey, dich will ich adoptieren. Ich will für immer dein Papa sein. Ich will für immer zu dir gehören. Ich will für immer das, was du verbrockst, Verantwortung tragen und den Schaden begleichen. Ich will der Papa sein, der täglich sich um dich kümmert. Wenn du Jesus gewesen wärst, hättest du dich selbst als Bruder oder als Schwester ausgesucht? Er hat's getan. Ein geniales Geschenk. Wir schauen weiter. Die dritte Sache, Begnadigung. Da habe ich das letzte Mal schon ein Bild gebracht. Da steht im Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also wir sind begnadigt. Begnadigung ist ein Freispruch. Ich habe das letzte Mal das Bild genommen und euch erklärt, dass der Bundespräsident einmal im Jahr jemanden begnadigen darf, also zumindest in Österreich. Und dann heißt es begnadigt bei guter Führung. Und bei Jesus heißt es, Salman ist begnadigt trotz schlechter Führung. Efe ist begnadigt trotz schlechter Führung. Du bist begnadigt trotz schlechter Führung. Diese Begnadigung ist ein Freispruch. Das heißt, es ist nicht Wiedergutmachung notwendig. Man ist quitt, es ist ausgeglichen, es ist vergessen, was zwischen einem war, was getrennt hat, es ist vorbei. Und deswegen dieses Wort begnadigt, was hier verwendet wurde, wird manchmal auch anders übersetzt mit angenehm gemacht worden vor Gott. Also obwohl wir noch sündigen, sind wir vor Gott angenehm gemacht worden. Nicht nur so, ey, das passt schon, Gott hält's mit uns aus, sondern wir sind angenehm gemacht worden vor Gott. Seit 2 Jahren habe ich eine Allergie, ich weiß nicht auf was, aber ich merke es immer wieder. Dann ist alles hier zu und die Nase und alles. Und da gibt es so ein Wunderding, so ein Nasenspray, der hilft. Der hilft, dass es dann, es passt dann schon. Man kommt gerade so durch den Sommer, wenn man den immer wieder mal einnimmt. Und es ist okay, aber Jesus hat uns anders gemacht. Er hat uns begnadigt, er hat uns angenehm gemacht vor Gott, dass wir es nicht nur aushalten, den Sommer mit all den Pollen, sondern dass wir ihn genießen können. Dass Gott uns genießen kann, dass er sich freut an uns. Und wenn wir heute als Menschen noch leben, dann gelingt es uns nicht, perfekt zu leben, heilig zu leben. Und das, was wir produzieren, die Bibel nennt Sünde, das ist so wie Allergene, die bei Gott einen Schnupfen auslösen. So eine allergische Reaktion, dass es eigentlich nicht bei uns aushalten würde. Und das, was Jesus gemacht hat, ist nicht nur, dass uns Gott aushalten kann, sondern dass er gerne bei uns ist. Dass er gerne Gemeinschaft mit uns hat. Dass nichts mehr dazwischen ist und er mit uns sein möchte. Wir sind begnadigt. Ein drittes Geschenk. Die vierte Sache ist Erlösung. Die Verse 7 bis 8, da steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. In Jesus bekommen wir Erlösung. Wir sind losgekauft von der Sklaverei, also befreit von Sünde, befreit von Mächten, die über uns bestimmen können. Und Jesu Blut war der Preis dafür. Heute geben viele Leute viel Geld aus für Befreiung von kleinen Problemchen, Gewicht, schlechten Gewohnheiten und anderen Sachen. Aber wovon uns Jesus erlöst hat, ist eine Strafe, die unseren Tod zur Folge gehabt hätte. Einen schrecklichen Tod. Nicht einen Tod für einmal kurz sterben und den Moment erleben, sondern danach eine ewige Trennung von Gott und ein Zustand, wo man alles erlebt, was ohne Gott ist. Und von dem wurden wir erlöst. Durch reichlich Gnade. Es hat ganz, 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 ganz viel Gnade gebraucht. Es war nichts Billiges. Es brauchte viel und durch Jesus ist es möglich geworden. Und dieses Wort Gnade, damit gehen wir manchmal zu leicht um. Wir vergessen, wie gewaltig dieses Wort eigentlich ist. Wie gewaltig diese Bedeutung eigentlich ist. Und darum habe ich gedacht, ich veranschaulich's mit einem Stromkabel. Dieses Geschenk des Stroms. Man merkt erst, wie viel man am Strom hängt, wenn er nicht mehr da ist. Plötzlich geht der Beamer nicht mehr, geht die Musik nicht mehr, ist es dunkel. Plötzlich kann ich mein Handy nicht mehr aufladen, ich kann nicht mehr kommunizieren, plötzlich habe ich vielleicht meinen Terminkalender, den ich im Handy eingespeichert habe, nicht mehr. Ich bin komplett planlos, wenn ich nicht Papier habe. Aber wenn der Strom weg ist, wenn der Strom hier in Südtirol mal eine Woche weg wäre, 2 Wochen weg wäre, einen Monat weg wäre, es würde Chaos ausbrechen. Das Krankenhaus würde eigentlich keiner mehr hingehen, weil die ganze Medizin wäre schon vergammelt und kann man gar nichts mehr damit anfangen. Wenn der Strom weg ist, dann spricht Chaos aus. Erst wenn wir es nicht mehr haben würden, würden wir merken, wie viel wir eigentlich davon abhängig sind. Und so ähnlich, aber noch viel, viel genialer und viel gewaltiger ist es mit Gottes Gnade. Wenn wir sie nicht hätten, wir wären nichts. Wir hätten keinen Zugang zu Gott. Und Gottes Gnade, besonders die Gnade, die Jesus uns zuteilkommen lässt, indem dass wir befreit werden von Sünde, ist eine gewaltige Gnade. Aber auch wenn allgemeine Gnade weg wäre, es wird nicht mehr regnen, die Sonne wird nicht mehr aufgehen, das sind alles Zeichen von Gottes allgemeiner Gnade, die er jedem Menschen gibt, egal ob er zu ihm gehört oder nicht. Auch das wäre weg. Aber Gottes Gnade ist gewaltig groß und hört niemals auf. Sie ist wie so ein Stausee, wo so ein Pumpkraftwerk drin ist, wo abends wieder das Wasser hinaufgepumpt wird. Also jeden Tag wieder neu gefüllt. Gottes Gnade ist jeden Tag wieder neu für dich gefüllt und zu 100% verfügbar. Jeden Tag. Und das dürfen wir schätzen. Ein gewaltiges Geschenk, erlöst zu sein. Dann das 5. Geschenk finden wir in den Versen 9 bis 10. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in dem Himmel und das, was auf der Erde ist in ihm. Dieses Geschenk habe ich zusammengefasst in Einblick. Gott gibt uns Einblick. Ein Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Wir dürfen wissen, was sein Wille ist. Und es meint hier erstmal die Offenbarung seines Heilsplans. Und dieses Geheimnis, was hier auch gemeint ist, ist das Geheimnis, dass nicht nur Israel zu ihm gehören darf, sondern auch die Heiden. Das war davor geheim. Das wurde erst mit Jesus wirklich klar und deutlich. Selbst die Heiden, selbst diejenigen, die nicht Volk Israel sind, die dürfen Teil von Gottes Volk sein. Ein gewaltiges Geheimnis. Und Gottes Willen, den er uns zu erkennen gegeben hat, ist das Ausführen des Heilsplans, den Gott in der Fülle der Zeit, also am Ende durch Jesus, verwirklicht. Also Jesus ist das Zentrum dieses Heilsplans Gottes. Und deswegen entdecken wir auch in der Geschichte des Heilsplans Jesus. Also in der Bibel, wo diese Geschichte auch geschrieben wird und angekündigt wird, was die Heilsgeschichte ist, da entdecken wir Jesus. Und deswegen ist dieser Einblick glaube ich, vor allem, was hier gemeint ist, ist auch, dass wir Gottes Wort haben. Dass wir die Bibel haben, die uns diesen Einblick gibt. Und dieser Jesus, in dem alles sich zusammenfasst, im Himmel und auf der Erde, in ihm haben wir die Erlösung, also nirgendwo anders. Und was wir jetzt von diesem Einblick haben, ist, dass wir sehen dürfen, also nochmal von dem Geheimnis der Heiden, was wir sehen dürfen ist, der Weg ist offen. Dass ich dazugehören darf, dass ich dazukommen darf, ist ein Geschenk. Ein anderes Geschenk, was in dem Einblick mit drin ist, ich gehöre zu den anderen. Also wer zu Jesus gehört, der gehört auch zu mir. Und eben, dass ich Jesus in seinem Wort, in Gottes Wort, noch viel mehr entdecken kann. Und dieses Wort, das haben wir vielfach geschenkt bekommen. Es ist so genial, dass wir im deutschsprachigen Raum so viele Übersetzungen haben. Und wir müssen jetzt sagen, die Übersetzung ist besser als die andere und nur die eine darf man lesen, sondern diese Vielfalt kann mich hineinführen, kann uns hineinführen, dass wir Jesus besser entdecken können. Dass wir da, wo uns manche Sachen schwierig vorkommen, wir eine andere Übersetzung aufschlagen können und sehen können und vielleicht ist uns logischer wird, uns besser aufgeht. Also allein schon, dass wir so viele Bibelübersetzungen haben, ist ein gewaltiges Geschenk. Die Bibel ist auch heute noch Bestseller. Und wenn sie unser Best Reader ist, dann entdecken wir jeden Tag gewaltige Geschenke. Gottes Wort ist nicht nur Buchstabe, sondern sie hat Kraft. Da ist Dynamit dahinter, da startet was, da geht was los. Gottes Wort ist das Wort, wo ich hineinschauen kann bei allen Lebensfragen. Also wir sind mit der Bibel beschenkt. Und diese Bibel zeigt uns, wer wir sind und sie zeigt uns, wer Gott ist. Die Bibel zeigt uns Gott, der unverstanden ist und deshalb uns die Bibel gibt, um uns sich vorzustellen. Und deswegen ist die Bibel auch so dick, damit wir endlich kapieren, wie er ist. Damit wir besser kapieren, wie er ist. Weil Gott ist nicht einfach in ein paar Worte zusammenzufassen. Gott ist gewaltig und deswegen haben wir eine fette Bibel, weil wir in Jesus eine fette Beute haben, die wir entdecken dürfen. Ich habe keine Bibel mit, sondern dieses Geschenk habe ich veranschaulicht in einem Tagebuch. Ein Tagebuch gibt Einblick in das Innenleben eines Menschen oft. Ein Tagebuch, wenn ich das jemand anderem gebe zu lesen, dann zeigt das Vertrauen. Ich lasse den anderen wirklich Anteil, ich gebe dem anderen Anteil an dem, was mich wirklich innerlich bewegt. Ich vertraue ihm, dass er das nicht missbraucht. Und in Tagebücher kommen oft auch Liebesbriefe hinein, die man von anderen bekommt oder Ermutigungen, die man von anderen bekommt, kommen hinein. Und deswegen ist für mich dieses Tagebuch so ein Bild dafür, dass wir in Jesus Einblick geschenkt bekommen. Einblick, dass wir nah an sein Herz kommen dürfen. Einblick, dass wir zu seinem Volk dazugehören dürfen. Und dass wir ihn selbst wirklich, wie er ist, wie er tickt, was ihn beschäftigt, besser kennenlernen dürfen. So, die sechste Sache, wir haben noch zwei Geschenke, die wir heute auspacken wollen. Die sechste Sache ist ein Erbteil. In Vers 11 und 12 heißt es, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Also dieses Geschenk, das bezieht sich zuerst mal auf die Juden, weil sie vorher schon gehofft haben. Aber es gilt uns trotzdem auch. Und dieses Erbteil ist jetzt schon gültig und doch noch nicht ganz. Aber ein Erbteil, das bekommt man passiv. Also ich tue dafür nichts, sondern indem ich halt Teil der Familie bin, bekomme ich ein Erbe. Und andere Begriffe, was dieses Erbteil noch sein kann, andere Begriffe oder Bilder oder Umschreibungen, worauf wir uns freuen können, die die Bibel noch benutzt, ist, statt Erbteil ist, dass wir das volle Ausmaß der Liebe Gottes zu uns erleben dürfen. Ist, dass wir einen Sitzplatz an dem Tisch des Herrn haben. Ist, dass wir einen Schatz bekommen. Ist, dass wir ein neues Leben bekommen. Und dieses Erbe, das wir bekommen, ist eins, ohne dass jemand dafür tot bleiben muss. Ja, Jesus musste dafür sterben, aber es ist ein Erbe, wo nicht mit einem bitteren Nachgeschmack ist, oh, ich habe das jetzt bekommen, aber gleichzeitig bin ich traurig, weil jemand gegangen ist. Im Gegenteil, es ist ein Erbe, das mich selbst lebendig macht, wirklich lebendig macht. Also ich weiß, ein paar von unserer Jugend, die haben noch nicht so lange einen Führerschein. Die irgendwie jetzt sogar noch nicht so lange ein eigenes Auto. Und wenn man ein Auto hat, dann eröffnet es plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Man ist ganz anders mobil, man kommt zu manchen Uhrzeiten doch noch woanders hin, wo man sonst nicht hingekommen ist. Und es ist genial. Auch wenn man Erbe bekommt, eröffnet es plötzlich neue Möglichkeiten. Wenn man sich irgendwas nicht leisten konnte und plötzlich was erbt, ist plötzlich eine neue Möglichkeit da und man kann sich das zulegen. Dass wir ein Erbe bekommen, ein Erbteil bekommen, eröffnet neue Möglichkeiten, dass wir anders durchs Leben fahren können, weil wir nicht hier alles ansammeln müssen und nicht hier alles erlebt haben müssen, was es zu erleben gibt. Weil das wirkliche Erleben, das große Erbe, das kommt erst noch. Und das haben wir in Jesus bekommen. Also ein Erbteil. Und ähnlich damit verbunden ist das letzte Geschenk für heute eine Versiegelung oder einen Siegel, ein Siegel. In Versen 13 bis 14. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also dieses Siegel, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, ist die Garantie, dass wir das Erbe wirklich bekommen werden. Eine Anzahlung. Ich habe es letzte Mal schon auch gesagt, eine Anzahlung ist ein rechtsmäßiger Akt, der verpflichtet, dass der Rest noch kommt. Der rechtmäßig verpflichtet, dass der Rest noch kommen wird. Und dieses Erbe gilt uns Christen. Es ist ein Teil der Gesamtzahlung. Und mit dem Siegel sind wir versehen. Und dieses Siegel ist ein Erkennungszeichen. Es ist ein Erkennungszeichen, ja, ich habe die Garantie, ich gehöre dazu. Und ja, andere können sehen, ich gehöre dazu. Es ist eine Zugehörigkeit. Dieses Siegel zeigt, ey, ich bin original, ich bin tatsächlich das, was drin steht. Ich gehöre dazu. Es ist ein Schutz. Ein Siegel bewirkt einen Schutz. Dass das, also früher bei Königen, wenn ich ein Siegel gehabt habe, eine Vollmacht gehabt habe, dann hat es mir einen Schutz gegeben desjenigen, dem das Siegel gehört hat. Also wenn ich mit dem Siegel des Königs unterwegs war, dann stand ich unter dem Schutz des Königs. Dann wurde ich geschützt. Und dieses Siegel ist eine Garantie, dass wir ans Ziel kommen werden. Wir haben viele Bioprodukte in Südtirol und die sind immer mit einem Siegel versehen. Also hier ist ein so ein Siegel. Und so ein Siegel bewirkt genau das. Es ist ein Erkennungszeichen. Hier, das ist aus einem geografisch geschützten Anbaugebiet. Es ist Erkennungszeichen, es kommt aus der Region. Also jetzt bei diesem, aus der bestimmten Region. Es ist ein Erkennungszeichen, es ist eine Garantie, das, was drin sein soll, das ist auch wirklich drin, ist eine Garantie, dass da keine Pestizide drin sind, in der Regel. Ist eine Garantie, dass das, was draufsteht, auch drin ist. Ist ein Schutz. Du bekommst Qualität. Ist ein Schutz, dass da nicht herumgepfuscht wird. Und es steht für Nachhaltigkeit. Die Idee von Bio, es gelingt nicht immer, aber die Idee von Bio ist, so zu wirtschaften, dass unser Planet nachhaltig weiterhin fruchtbar bleibt. Also, dass nachher noch was besteht. Und genauso ist es für uns jetzt übertragen, eine Garantie, dass wir ans Ziel kommen dürfen, dass später wirklich Frucht kommen wird, Frucht sein wird. Ein Siegel. Wir sind versiegelt durch Jesus. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und dieses Geschenk, diese Geschenke, die wir in Jesus haben, die hat Gott genial geplant und sich ausgedacht. Und Jesus hat sie vollbracht. Jesus hat sie Realität werden lassen. Jesus hat sie ermöglicht für uns. Diese Geschenke sind ans Ziel bringen Geschenke. Diese Geschenke sind Geschenke, die uns nicht gelingendes Leben geben, sondern es sind Geschenke, es sind Segnungen, die uns ans Ziel kommen lassen. Und es geht nicht darum, den Segenstank aufzufüllen. Wir müssen keinen Segenstank auffüllen, jeden Sonntag auffüllen neu, dass er voll ist, sondern dieser Segen vergewissert, Gott ist da und will in meinem Leben präsent sein, als derjenige, der mich beschenkt. Es liegt also an uns, ob wir die Wirklichkeit Jesu, der Wirklichkeit Jesu Raum geben. Lassen wir ihn herein, lassen wir ihn uns beschenken. Ich habe eine coole Aussage, wir kommen gleich zum Schluss. Christen haben eine so tiefe Freude, dass man sie nicht sieht. Christen haben eine so tiefe Freude, die ist so weit vergraben, dass man sie gar nicht sieht. Und so soll es nicht sein. Ein reicher Mann, also so ein Millionär, der wird erinnert, dass er reich ist. Und zwar gelegentlich, indem er seinen Kontoauszug abhebt. Und er wird täglich erinnert, indem er seinen begehbaren Kleiderschrank öffnet. Wird erinnert, dass er beschenkt ist. Wir werden auch gelegentlich erinnert im Gottesdienst, besonders auch im Abendmahl, dass wir in Jesus beschenkt sind. Aber wir dürfen auch täglich erleben, dass wir beschenkt sind, wenn wir sein Wort öffnen, diesen Kleiderschrank voll von dem, wie Jesus ist, voll von dem, was wir anziehen dürfen an Gerechtigkeit, voll von dem, was wir erleben dürfen in ihm. Indem wir die Bibel lesen und uns bewusst machen, was wir für Geschenke haben. Und wenn wir mit diesen Geschenken unterwegs sind und vertraut sind, dann gilt uns auch die Frage, ist es uns ein dringendes Anliegen, dass auch mein Bruder, meine Schwester das Ziel erreicht? Dann ist es vielleicht wieder mal dran, an eines dieser Geschenke gezielt zu erinnern. Die Hand auf jemanden zu legen und zu sagen, ey, du gehörst trotz allem Gott und er ist mit dir in dieser Situation. Also ich wiederhole nochmal unsere Geschenke in Stichpunkten. Wir sind auserwählt, obwohl er weiß, dass wir dann, wenn es Realität wird, nicht auf die Reihe kriegen, dass wir verletzt sind, obwohl wir nichts leisten können dann, hat er uns auserwählt. Wir sind adoptiert, wir haben Sohnschaft bekommen. Und es bindet uns für immer an Gott. Wir sind begnadigt. Wir sind nicht nur in den Zustand versetzt worden, dass es schon passt und Gott uns aushält, sondern dass er gerne mit uns ist, dass nichts mehr zwischen uns ist und wir seine Nähe erleben dürfen. Wir sind erlöst. Da gibt es keine Rechnung mehr, die zu begleichen ist. Und jeden Tag dürfen wir neu von diesem Gnadenstausee schöpfen. Wir haben das Geschenk des Einblicks bekommen. Wir dürfen in Jesu Herz schauen, wir dürfen ihn kennenlernen, wir dürfen seinen Willen, seinen Plan verstehen lernen. Wir bekommen ein Erbteil. Das bekommen wir garantiert, ein Erbteil, das uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen wird. Und wir sind versiegelt. Wir bekommen die Garantie, dass wir zu ihm gehören. Wir bekommen die Garantie, dass wir ans Ziel kommen werden. Wir bekommen die Garantie, dass das, was kommt, gewaltig groß sein wird. Und jetzt auch schon ist. Ich bete. Danke, Jesus, dass du uns so gewaltig reich beschenkst. Und ich bitte dich für uns, dass wir das auspacken dürfen. Immer wieder neu staunen dürfen. Nicht für selbstverständlich sehen, dass es unser Herz füllt mit Dankbarkeit, mit Anbetung, mit Staunen, mit Faszination, mit Begeisterung. Dass wir dich entdecken in dem. Danke, dass wir in diesen Geschenken, Herr Jesus, dich vor allem ganz persönlich wahrnehmen dürfen, dich persönlich erleben dürfen. Das, was du für uns gewirkt hast, das, was du für uns noch vorbereitest, das, dass du mit uns im Alltag unterwegs bist. Und wir preisen dich für das. Danke, dass du dieser Gott bist, der das ermöglicht hat und ermöglicht. Amen.